Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Legal & Tax Podcast von Digital Compact. Mein Name ist Jörg Schmarek und heute gehen wir mal wieder ins Thema DSGVO rein. Wir haben ja schon mal grob beschrieben, oder eigentlich sogar relativ detailliert beschrieben, worum es sich dabei handelt. Also Datenschutz ist ja das Thema der Stunde dieser Tage oder dieser Jahre, muss man ja fast sagen. Aber uns interessiert natürlich auch, wie wird das eigentlich durchgesetzt? Also Theorie schön und gut, aber die Praxis ist ja das, wo es spannend wird. Und da haben wir heute wieder den Experten schlechthin dabei, den guten Sebastian. Guten Morgen, Sebastian.
Hallo, guten Morgen.
Stell dich doch nochmal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst. Du bist ja wirklich Datenschutzveteran.
Ich bin Datenschutzveteran, ja genau. Haben einen auf Datenschutzrecht spezialisiert. Team. Wir unterstützen als Anbieter von Datenschutzmanagementsystemen mit E-Learning und als Datenschutzbeauftragte rund 2.500 Unternehmen im Datenschutz.
Und unter welcher Adresse findet man euch, wenn man jetzt schon neugierig ist?
www.iitr.de ida-theodor-richard.de.
Sehr gut. Mein Disclaimer am Anfang immer, den ich gerne bringe. Wir machen hier keine Rechtsberatung. Also wer uns zuhört und hat ein Problem oder beschäftigt sich mit Themen, sollte sich trotzdem immer den Rat eines Profis einholen. Und der gute Sebastian und ich machen hier auch wirtschaftliche Deals zusammen, was uns aber nicht davon abhält, tollen Content zu machen. So, starten wir mal straight rein. DSGVO, Durchsetzung. Was hat sich denn da seit unserem letzten Gespräch, also über das Jahr 2019 hinweg, so getan?
2019 startete langsam in der Durchsetzung und nahm dann deutlich an Fahrt auf. Das ist ja auch der Grund, warum wir heute zusammensitzen. Ich sag mal, die Datenschutzgrundverordnung hat ihr Einjähriges hinter sich. Der Nebel hat sich langsam gelichtet. Die Periode, wo die Aufsichtsbehörden vielleicht sagen, wir dulden und tolerieren noch so manches Nacharbeiten, die ist vorbei. Die Aufsichtsbehörden kommunizieren klar, die Standardthemen müssen sitzen und machen das auch in entsprechenden Bußgeldern und Verfahren gerade recht deutlich.
Gut, also Schluss mit lustig. Und das Erste, was ja so ein Stück weit offen war, erinnere ich mich noch aus unserem letzten Podcast, war die Frage, wie fallen eigentlich die Bußgelder aus?
Ihr Lieben, vielleicht habt ihr ja auch mitbekommen, dass wir unser Büro, unser erstes eigenes, wirklich 100% eigenes Büro von Digital Compact, wo wir nirgendwo zur Untermiete sind, total aufwendig renovieren und einrichten. Ja, und in diesem ganzen Prozess habe ich ganz viele tolle Kontakte gemacht zu Herstellern, zu Händlern, zu Gewerken, zu Experten. Und dieses Wissen und diese Kontakte möchte ich nun teilen. Wir werden eine Podcast-Reihe zu dem Thema machen, aber vor allem möchte ich dir gerne anbieten, wenn du gerade in der Situation bist, dass du vielleicht auch dein Büro renovieren oder komplett neu aufsetzen möchtest. Also ganz egal, ob du selbstständig, Startup oder Mittelständler bist, wir möchten dir dabei helfen. So, wie funktioniert das Ganze? Wir haben halt ganz viele Kontakte gesammelt, ganz viel Know-how und wenn du auf digitalkompakt.de/büro gehst, ganz einfach zu merken, kannst du mir da schreiben, was du vorhast. Es ist wirklich simpel, nur ein kleines Formular, wo man sagt Neubau, Umbau oder auch eine Möblierung, was ihr sozusagen an Quadratmeterzahl habt, dann stelle ich dir Leute vor, die dir dabei helfen können. Ja, teilweise auch wirklich alles aus einer Hand. Also wenn du sagst, ich möchte irgendwie Konzeption haben, ich möchte Design, ich möchte Handwerk und Möblierung, haben wir für alle Bereiche, würde ich mal behaupten, mittlerweile gute Partner. Das heißt, wenn du in der Situation bist, dein Unternehmen will sich verändern, Büro, räumlich, dann schau dir das an, digitalkompakt.de/büro und lass mich dir kompetente Partner vorstellen.
Es gab ja da diesen großen Schrecken, der, glaube ich, auch viele zum Handeln irgendwie angeregt hat, dass es hieß, es können Prozentsätze des Jahresumsatzes sein und es kann halt bei großen Firmen ja mal richtig signifikant werden. Gibt es denn jetzt mittlerweile schon irgendwie eine Stoßrichtung, dass so deutlich wird, was für ein Modell wird angewendet, mit welchem Verstoß muss ich mit welchen Kosten rechnen, solche Sachen?
Ja, das gibt es. Also vorweggeschickt, das Datenschutzrecht, die Datenschutzgrundverordnung hat ja eine weitere Harmonisierung auf Europaebene mit sich gebracht, hat auch geschaffen ein Forum, den sogenannten Europäischen Datenschutzausschuss, wo sich alle europäischen Aufsichtsbehörden bündeln und dort verbindliche Richtlinien festlegen. In Deutschland ist es dann nochmal so, dass die Aufsicht über die Unternehmen derzeit bei den Ländern liegt. Das heißt, jedes Land, jedes Bundesland, sagt man umgangssprachlich, jedes Land hat eine eigene Datenschutzaufsichtsbehörde. Das heißt, wir hatten auch jetzt in den letzten 1,5 Jahren, seit Mai 2018, die Herausforderung, dass das Recht halt unterschiedlich durchgesetzt wird und auch unterschiedliche Auffassungen bestanden bei den Landesaufsichtsbehörden in Deutschland jetzt erstmal, wie das in der Praxis umgesetzt und wie teuer Verstöße werden sollen. Und da hat man sich jetzt auf ein einheitliches Bußgeldmodell geeinigt. Das ist kein in Stein gemeißeltes, festes Regelwerk, aber es gibt doch mal eine Stoßrichtung vor. Und da berechnen die Aufsichtsbehörden ausgehend vom Umsatz des Unternehmens dann so eine Art Tagessatz, der dann multipliziert wird, je nachdem, was man quasi angestellt hat.
Okay, also je nachdem, wie viel Geld ich als Unternehmen umsetze, wird ein Tagessatz veranschlagt. Und was ist dann sozusagen, also zählt man dann die Tage, wie oft ich oder wie lange ich diesen Verstoß begangen habe? Oder wie muss ich mir so einen Tagessatz vorstellen?
Nein, der Tagessatz ist einfach nur quasi ein Bruchteil deines Umsatzes. Und dann wird gesagt, okay, also du hast deine Notebooks nicht verschlüsselt und Daten sind verloren gegangen. Das kostet 12 Tagessätze, quasi 12 Bruchteile deines Jahresumsatzes. Und daraus errechnet sich das dann. Das gibt eine Stoßrichtung vor. Es ist noch nicht so, dass man oben reinschmeißen kann, das habe ich falsch gemacht und unten bekomme ich den Betrag raus. Aber es gibt dir eine Einschätzung, die eben am Umsatz orientiert ist und die auch ein einheitliches Modell innerhalb der deutschen Behörden dann sicherstellen soll.
Und gibt es so eine Art Kategorisierung? Also ist irgendwie die nicht verschlüsselte persönliche Information günstiger, als wenn ich irgendwie Cookie-Tracking mache, ohne den Nutzer gefragt zu haben?
Nee, es gibt verschiedene, erstmal Größenkategorien von Unternehmen. Da kategorisiert man nochmal bei der Tagessatzrechnung. Also man versucht so den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, also dass die Behörden jetzt nicht übermäßig stark zuschlagen, auch dadurch Rechnung zu tragen, dass man schaut, bist du ein ganz kleines Unternehmen, bist du ein mittelständisches Haus, bist du ein großes Unternehmen. Dann Elemente wie, hast du das vorsätzlich, grob fahrlässig oder fahrlässig gemacht, das spielt dann da rein. Eine Liste folgender Verstoß kostet so und so viel Tagessätze, das gibt es noch.
Gut, aber man kann sozusagen schon mal festhalten, es gibt verschiedene Achsen, also meine Größe, die Absichtlichkeit quasi meines Verstoßes und die Intensität und dann haben wir sozusagen schon mal ein bisschen Näherung erzeugt.
Ja, und die Orientierung am Umsatz eben, also um das nochmal, ist nicht der Gewinn, sondern der Umsatz. Das ist das Schmerzhafte an dieser Bußgeldhöhe. Ja. Auch an der Stelle erwähnt, die deutschen Behörden haben gesagt, wir arbeiten an so einem Modell europaweit in diesem Europäischen Datenschutzausschuss. Und da wird irgendwann auch ein europaweites Berechnungsmodell kommen. Unser deutsches Berechnungsmodell gilt so lange, bis wir europaweit was Einheitliches haben. Ja. Ich sag mal, alles, was wer schreibt, der bleibt, was da solche Fakten schafft, davon kommt man dann auch schwer wieder von ab.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil du meintest, dass das teilweise auch uneinheitlich innerhalb von Deutschland ist. Also es ist ja eigentlich eine Verordnung. Also du musst ja auch nochmal sich in Erinnerung rufen, DSGVO, das VO steht ja für Verordnung, also auf europäischem Level eigentlich entwickelt und selbst in den Ländern sozusagen, also in den Bundesländern der Länder, gibt es sozusagen bisher andere Arten, damit umzugehen. Ist denn da irgendwie in Sicht, dass man das angleicht? Führt man irgendwie Konzepte zusammen? Meinst du, da tut sich schon mal auf kurze Sicht in der Richtung was?
Also es ist jetzt mehrfach die politische Forderung gestellt worden, die Landesaufsichtsbehörden in Deutschland zu vereinheitlichen und die bei einer Behörde des Bundes, wie es heißt, zu bündeln. Deutschland hat da eine Sonderrolle auch innerhalb Europas aufgrund des föderalen Systems in Deutschland. Jedes andere Land in der Europäischen Union hat eine Aufsichtsbehörde, die beaufsichtigt halt die Unternehmen im Datenschutz. Und in Deutschland haben wir halt aufgrund der föderalen Strukturen, aufgrund der grundgesetzlichen Vorgaben diese Struktur, dass jedes Land die in seinem Land ansässigen, also Bundesland ansässigen Unternehmen beaufsichtigt. Und da ist gerade die sogenannte Datenethikkommission, ein von der Kanzlerin ins Leben gerufene Konsortium von Wissenschaftlern, Vertretern der Aufsichtsbehörden, aber auch Vertreter der Wirtschaft geschaffen worden. Die haben unter anderem die Forderung gestellt, dass man das doch bitte vereinheitlichen sollte und auch die Unionsparteien sind mit dieser Forderung kürzlich an die Öffentlichkeit getreten.
Ich wollte gerade sagen, da waberte doch was, dass man sich da sozusagen zuletzt in die Richtung positioniert hat. Gut, also wir lernen Zusammenlegung, man darf ein bisschen gespannt sein, was aus dem Süden der Republik kommt, da ist man ja immer ein bisschen föderal Fan. Was?
Ja, Bayern und Baden-Württemberg sind ja so klassisch auch die Länder, die den Föderalismus immer auch sehr hochhalten. Persönlich rechne ich damit, dass wir in den nächsten Jahren diese Entwicklung sehen werden, hin zu einer einheitlichen Bundesbehörde für die Unternehmen, die dann die Unternehmen beaufsichtigen. Ob und inwieweit man da sich zwischen Bund und Ländern einigen wird, mag dann auch Gegenstand von Verhandlungen sein. Da findet man dann ja häufig dann auch Deals, in denen man unterschiedliche Themen dann tauscht.
Gut, also politisches Kapital wird nochmal ausgetauscht in naher Zukunft, bestimmt. Also lerne ich von dir 2, 4, 5 Jahre in die Richtung, dürfte sich da was tun. Vielleicht bereiten wir auch nochmal ein Stück weit auf, nachdem wir jetzt grob mal über Bußgeldkataloge geredet haben, die gesagt haben, dass sich da was zusammenführt. Also man merkt ja, wohin die Richtung geht. Also alles präzisiert sich eigentlich und es kommt Klarheit in den Markt, in Anführungsstrichen, für Datenschutz. Was sind denn Themen, die eigentlich betrachtet werden? Du hast ja auch letztes Mal so ein schönes Modell, erinnere ich mich.
Ja, und dieses Modell, mit dem ich seit Jahren toure, das gilt nach wie vor. Die Datenschutzgrundverordnung hat 99 Artikel und wenn man alle Anmerkungen und so weiter noch liest, ist man durchaus ein Wochenende beschäftigt, nur mit der Lektüre des Textes. Das heißt, die Frage, auf was soll ich mich fokussieren, ist eine Frage, die kleine wie große Unternehmen betrifft und wir hatten im letzten Podcast zu dem Thema ja auch schon mal kurz angerissen. Ich habe da versucht, so ein wenig die Themen im Fokus hervorzuheben und diese Themen sind auch jene, die Aufsichtsbehörden jetzt prüfen. Ich sagt einem der gesunde Menschenverstand auch schon in gewisser Weise. Was werden die Aufsichtsbehörden anfangen? Die werden jetzt nicht anfangen, irgendwelche abgefahrenen Thesen da in der Rechtspraxis zu testen, sondern die werden schauen, sitzt das kleine Einmaleins? Viele Unternehmen haben auch noch gar nichts gemacht oder hinken danach. Das wissen auch die Aufsichtsbehörden. Das sind ja teils öffentliche Studien dazu. Das heißt, auch eine Aufsichtsbehörde wird schauen, okay, passen hier die Standardthemen, dann gehe ich zum nächsten, bevor sie da in die abgefahrenste Verästelung dann da einsteigt. Was sind die Standardthemen? Datenschutz ist Glaubenssache, deswegen haben wir so einen Tempel gemalt. Das Dach des Tempels bildet das sogenannte Handbuch, Policy, Richtlinie, wie immer man es nennt, irgendeine Dokumentation der Kernprozesse. Wie stelle ich mich auf, wenn ich neue Dienstleister einsetze, wenn ich einen Fall habe, dass mir irgendwie Daten verloren gehen, wenn hier Betroffene anfragen, dass man das dokumentiert hat. Denn ganz wichtig, die Datenschutzgrundverordnung hat ein wenig die Spielregeln dahingehend verändert, dass nach altem Recht die Behörde im Grundsatz mir nachweisen musste, ich habe irgendwas falsch gemacht, und nach der Datenschutzgrundverordnung muss ich erstmal nachweisen, dass ich datenschutzkonform tätig war. Daran leitet sich ab, dass man mehr dokumentieren und nachweisen muss. Unser Handbuch selbst ruht auf drei Säulen. Eine Säule ist, dass man dokumentiert, welche Verarbeitungstätigkeiten habe ich. Die zweite Säule, Verträge mit Dritten, wenn ich Datenverarbeitungsvorgänge auslagere. Die dritte Säule, IT-Sicherheit, dass ich ausreichende Standards schaffe, dass Daten bei mir im Unternehmen sicher verarbeitet werden. Und die Basis ist die Schulung der Beschäftigten. Ja, könnt ihr auch alles nachlesen in dem vertiefenden Link. Ich glaube, es genügt für den Moment hier, dass wir so diese Kernthemen kurz anleuchten und das andere dann vielleicht entsprechend zur Nachlese geben.
Also ich werde auf jeden Fall unsere letzte Folge nochmal verlinken. Da haben wir das ja wirklich detailliert besprochen. Aber jetzt haben wir nochmal grob ein Wrap-up gewonnen, was so die Säulen, das Dach und die Basis sind. Vielleicht tauchen wir aber mal in konkrete Fälle auch ein. Also wenn du gesagt hast, Bußgelder wären klarer, können wir uns ja mal einzelne Beispiele angucken, was sich da so tut.
Sehr gerne, ja. Und da möchte ich eine Webseite einer anderen Kanzlei vorneweg nennen, der Kanzlei CMS, Law & Tax, enforcementtracker.com. Eine sehr schlank und schön übersichtlich gehaltene Seite, wo die Kollegen alle Bußgelder europaweit sammeln. Durchsuchbar, wer hat wem, wie, warum, welche Bußgelder aufgebrummt. Da kann man sich auch so ein bisschen ein eigenes Gefühl dann da schnell herauslesen, wo die Reise momentan hingeht. Ein Themengebiet wollte ich zuerst ansprechen. Das ist das Thema Webseitentracking. Ich glaube auch, dass es deine Leserschaft in vielen Teilen besonders unter den Nägeln brennen dürfte. Und da hat es einige Entwicklungen in jüngster Zeit gegeben. Da ist die bayerische Aufsicht relativ weit vorgeprescht. Kurzer Recap, im April letzten Jahres haben die deutschen Aufsichtsbehörden gesagt, alles, was so in Richtung Profilbildung bei dem Webseitentracking geht, das kann nicht mehr auf reiner Opt-out-Basis gefahren werden, sondern da verlangen wir die Einwilligung der Nutzer vorher.
Das ist brutal, muss man mal kurz festhalten, ne? Also Google Analytics und Cookies, das sind bei vielen Online-Diensten in der Tat essentielle Geschäftsmodellfaktoren. Wenn ich da jetzt hingehe und muss irgendwie meinen gesamten Traffic einmal auf Einwilligung anfragen und nur die Hälfte antworte, das ist brutal, ne?
Das war im April letzten Jahres, haben sie das Wort Google Analytics noch nicht in den Mund genommen, sondern haben einfach nur gesagt Profilbildung, so sinngemäß. Und dann hat man gesagt, okay, wahrscheinlich Google Analytics mit IP-Anonymisierung macht ja keine Profilbildung und so weiter. Warum haben die Aufsichtsbehörden das gemacht? Die haben einen bestimmten Blick auf dieses Tracking-Thema und es war damals unklar, ob die E-Privacy-Verordnung kommen wird oder nicht, das nächste große regulative Stück aus Brüssel. Und meine Vermutung ist, dass man da gewisse Rahmenbedingungen einfach feststecken wollte, unabhängig jetzt ob von der E-Privacy-Verordnung. Was hat die Praxis gemacht? Gar nichts. Also es war ein Monat vor Livegang der DSGVO. Man hat das, ich sag mal, zur Kenntnis genommen, dass die Aufsichtsbehörden da was zu gesagt haben und hat sich weiter, war mein Eindruck, in der Praxis nicht groß drum gekümmert.
Ihr Lieben, an dieser Stelle möchte ich euch gerne unseren Partner, die smarte Buchhaltungssoftware Zefdesk, vorstellen. Wir benutzen Zefdesk auch selber, also ich werbe hier für nichts, was wir nicht selbst auch benutzen würden. Und Zefdesk ist ein cloudbasiertes Buchhaltungsprogramm für selbstständige, kleine Unternehmen und Freiberufler. Dank Zefdesk kannst du deine laufende Buchhaltung GOBD-konform, was heißt das? Du folgst den Grundsätzen zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, selbst bewältigen und das von überall auf der Welt. Denn für die Nutzung von Zefdesk ist keinerlei Installation notwendig, sondern du schmeißt einfach den Browser oder die App an und kannst loslegen. Es gibt dort auch total nützliche Features, wie zum Beispiel Rechnungen schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kunden verwalten und Online-Banking. All das erleichtert dir deine tägliche Arbeit. Da wird dir wirklich viel abgenommen, was deine Buchhaltungsarbeit angeht. Und Zefdesk wird von der Offenburger Zefdesk GmbH entwickelt und vertrieben und das junge und dynamische Team hinter Zefdesk bietet mit rund 70 Mitarbeitern besten Support für über 80.000 Kunden weltweit. Also, du bist dort in guten Händen und natürlich hat Papa Joel auch einen Gutscheincode für dich. Du kannst dir jetzt 100% der Kosten auf die ersten 3 Monate sichern, wenn du einfach auf zefdesk.de/digitalkompakt gehst. Ich schreibe es nochmal in die Shownotes. Du findest es auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren. Aber merk dir das schon mal vorweg, zefdesk.de/digitalkompakt und du sparst dir 100% auf die ersten 3 Monate dieser smarten Buchhaltungssoftware.
Es wurde dann Herbst 2018 und der Leiter der bayerischen Aufsicht sagte, also entweder wir nehmen jetzt diese Positionierung zurück oder wir fangen an, das Thema durchzusetzen, sonst wären wir auch als Aufsichtsbehörden unglaubwürdig. Die gesetzestreuen Unternehmen, die sich an unsere Publikationen halten, haben sonst am Schluss einen Wettbewerbsnachteil vor jenen, die einfach sagen, mach mal, ich mach mal so weiter. Dann kam der Safer Internet Day im Februar diesen Jahres. Da hat die bayerische Aufsicht 40 Unternehmen geprüft und kam zu dem Ergebnis, dass 40 rechtswidrig trecken. Davon hat sie gegen 15 Verfahren eingeleitet, die momentan im Stadium der Anhörung sind. Da werden also demnächst Bußgelder ergehen. Mittlerweile, 2019, haben sich auch die meisten Aufsichtsbehörden explizit zum Thema Google Analytics positioniert und sagen, dass Google Analytics aus ihrer Ansicht, aus der Ansicht der Behörden, ein Tool sei, das eben zu dieser Profilbildung beiträgt, unter anderem. Dass unabhängig, ob man diese zusätzliche IP-Anonymisierung anschaltet oder nicht, das kann man ja entsprechend machen, ein einwilligungsfreier Betrieb nicht zulässig sei. Das gilt erst recht natürlich für alle Tools, die direkt auf Profilbildung gerichtet sind, also Werkzeuge wie Retargeting-Tools, Cross-Device-Tracking, all das, was versuchen soll, einen Nutzer wiederverfolgbar zu machen und möglicherweise auch Werbung auszuspielen, dann eben durch die Reise durchs Internet. Das sind alles Tools, von denen die Behörden sagen, die der vorherig dokumentierten Zustimmung der Nutzer bedürfen.
Also wenn eine Behörde von Profilbildung redet, dann meint sie damit einen individuellen Nutzer, den man versucht zu verstehen und über Plattformen hinweg zu verfolgen, in Anführungsstrichen.
Ohne dass du als Betreiber einer Webseite jetzt zwingend wissen können muss, ob das Max Müller oder Lieschen Müller ist dahinter. Aber allein diese Datenaggregation im Hintergrund sei eine Verarbeitung personenbeziehbarer Daten, die nicht auf das sogenannte berechtigte Interesse gestützt werden könne oder auf sonstige Rechtfertigungsgründe und deshalb der Einwilligung bedürfe.
Was mache ich, wenn das jetzt Kern meines Geschäftsmodells ist, sowas zu
tun? Ja, schwierig. Also es kam dann noch der EuGH, der dieses Cookie-Urteil, hat man vielleicht auch drüber gelesen, ist nicht ganz zu diesem Tracking-Thema, aber so ein bisschen artverwandt. Also viele Unternehmen haben erstmal gesagt, das Tracking müssen die mir aus meinen toten Händen ziehen, das gebe ich nicht freiwillig auf. Ich sag mal, wenn man jetzt im produzierenden Bereich, im Geschäftskundenbereich tätig ist, da ist es einem wurscht, ob man da jetzt groß personenbeziehbar oder nachverfolgbar tracken kann oder nicht. Aber wenn das Geschäftsmodell gerade so im Endkundenbereich aufgebaut ist, auf der Ansprechung von großen Endkundenströmen, die man dann auch wieder mit Werbung bespielen möchte, da ist es natürlich schon ein Unterschied, ob ich ein Einwilligungstool brauche, um die bespielen zu können oder nicht. Und ob ich dann, je nachdem, wie geschickt man das einbaut, zwischen 30-50% werden halt sagen, nee, ich will das nicht, das Tracking. Das heißt, man verliert diese Datenströme und die Einsicht in diese Datenströme. Da ist das keine Frage von, mache ich oder mache ich nicht, sondern bin ich am Markt noch aktiv oder nicht? Ist mein Geschäftsmodell mit diesen Parametern aufrechtzuerhalten? Aber dann kam der EuGH und hat gesagt, also wir wollten übrigens nochmal dran erinnern, jetzt, ich sag mal, grob vereinfacht gesprochen, das Setzen nicht notwendiger Cookies auch der Zustimmung der Betroffenen bedarf. Jetzt kamen häufig die Fragen, Google Analytics setzt ja Cookies, jetzt kann ich Google Analytics auch so umbauen, dass sie keinen Cookie setzen. Bin ich dann damit raus? Nee, damit ist man nicht raus, weil man hat immer noch dieses Tracking-Thema dort im Hintergrund. Aber ich sag mal, es zeigt, dass der EuGH, so ist die allgemeine Lesart, die in die gleiche Marschrichtung zu laufen scheint, wie es auch die deutschen Aufsichtsbehörden tun. Das sind Themen, die vor Gerichte gehen werden, weil für größere Unternehmen in diesen Bereichen da halt so viel dran hängt. Ich gehe fest davon aus, dass wir dort Verfahren auch am Schluss beim EuGH sehen werden.
Berechnest du dem Erfolgschancen aus? Weil ich meine, das ist ja eine Standortfrage insgesamt. Wenn ich mir amerikanische Dienste angucke, die können ja da in Sachen Marketing Geschichten, also Sachen fahren, die sind ja unfassbar. Und wir haben ja dann solchen Unternehmen oder solchen Standorten gegenüber massiven Nachteil, wenn wir das nicht können.
Also die Datenschutzgrundverordnung hat an sich die Werkzeuge geschaffen, um auch da gegen Anbieter außerhalb der Europäischen Union, die an ihre Angebote an die Europäische Union richten, dagegen vorzugehen. Für mich ist es keine Frage des Obs, sondern des Wanns, muss ich persönlich sagen. Also ich glaube, die Rechtsinstrumente sind geschaffen und wenn ich so die Urteile auch von EuGH und so weiter lese, würde ich sagen, die Messe ist rechtlich gesungen an der Stelle. Die Frage ist, wann wird es wie flächendeckend durchgesetzt? Das ist natürlich für ein Unternehmen, das im Wettbewerb steht, auch eine zentrale Frage, ja, wenn alle Wettbewerber es machen. Aber es ist keine Frage des Obs für mich.
Okay, krass. Also muss ich mich darauf einstellen, als Unternehmen so oder so, wenn ich Webseitentracking machen möchte und Cookies einsetzen, muss ich quasi meine Nutzer um Erlaubnis
bitten. Ja, also vielleicht um da nochmal etwas spezifischer zu werden. Also was die Aufsichtsbehörden sagen, in meiner Lesart ist, und da muss ich ein bisschen in meinen Rechner spicken, Webseitenanalyse auf eigenen Systemen mit gekürzten IP-Adressen oder bei Drittanbietern, die das ausschließlich für mich machen, ist es auch ohne Einwilligung des Nutzers weiter zulässig. Also eigene Logfiles in anonymisierter Form. Matomo oder Piwik oder Anbieter, da gibt es ja verschiedene Tracking-Anbieter, die das nur für mich machen mit meinen Daten in anonymisierter Form. Das ist ja der Trick bei Google Analytics. Google verwendet die Daten auch für eigene Zwecke. Aber wenn das ein Tracking-Anbieter ist, der sagt, okay, gib mir die Logs, ich anonymisiere dir und ich bereite die für dich grafisch schön aus, sonst mache ich nichts mit den Daten. Wenn du sagst, lösch die Daten, lösche ich die Daten und dergleichen. Also solche Sachen sind weiter aus meiner Sicht vertretbar zulässig. Es muss eine Möglichkeit zum Opt-out gegeben werden, aber ich sag mal, das ist Standard. Tracking-Maßnahmen zur Nachvollziehbarkeit der Webseitenbesucher, also Retargeting, geräteübergreifendes Tracking und so weiter, bedürfen der vorab dokumentierten Zustimmung der Webseitenbesucher. Heißt auch, das Zeug darf erst live gesetzt werden, wenn der Nutzer auf Ja, ich bin einverstanden geklickt hat. Sieht man ganz häufig noch anders gemacht, dass das Tracking schon appliziert ist und dann kommt noch der Opt-in-Banner. Das geht nicht. Ja. Google Analytics gilt auch mit IP-Anonymisierung aus Sicht der Aufsichtsbehörden in diese Kategorie der Tools, die der vorab der Zustimmung bedürfen. Was aus meiner Sicht heißt, Google Analytics ist tot, weil was nützt dir ein Tool zur Messung, wie viele Besucher du auf der Webseite hattest, das dir aber nur einen Bruchteil deiner Webseitenbesucher tatsächlich anzeigt und du weißt nicht, wie hoch war 100. Du weißt ja nicht, wie viele Besucher haben jetzt in Google Analytics zugestimmt oder nicht. Das heißt, du bekommst irgendeine abstrakte Zahl in Google Analytics, kannst dir aber nicht mal hochrechnen, wie hoch war das Delta zu denen, die nicht zugestimmt haben. Also wenn sich diese Auffassung verfestigt, auch vor den Gerichten verfestigt, ist das aus meiner Sicht der Todeskurs für Google Analytics. So Tools wie Google AdWords und Criteo, also Retargeting, Cross-Device-Tracking, all das, Facebook, was man da an Tracking applizieren kann, da macht es Sinn, da kannst du sagen, okay, das appliziere ich halt dann, wenn der Nutzer gesagt hat, ja, ich will die Seite auf mich personalisieren und bin mit der Ausrollen der Tracking-Tools einverstanden. Da macht das Sinn und dann bespielst du es halt auf die 50%, die dem zugestimmt haben. Aber bei einem Tool, das dir die Basisinformation liefern soll, wie viele Leute auf deiner Webseite waren, da beißt sich das Thema mit dem Opt-in.
Na gut, aber ich meine, Google Analytics funktioniert ja auch dahingehend, dass man irgendwie Conversions optimiert, dass man Webseitenflüsse versteht. Also du kannst sozusagen nicht mehr checken, wie viel waren mal die 100, ja, aber du kannst gucken von den X%, was tun die, ne?
Dafür kannst du es machen, klar. Aber du kannst nicht mehr sagen, wie viele Leute waren auf meiner Seite. Ja, das ist ja krass. Vielleicht wird auch Google nachsteuern an der Stelle, muss man schauen. Aber das ist momentan der Stand. Auch noch ein Hinweis. Häufig bindet man Fremdcode ein. Man bindet YouTube-Videos ein. Vielleicht arbeitet man mit Google Fonts, dann noch Social-Media-Like-Buttons, Facebook-Like oder sowas. Alles, was man an der Stelle einbindet, übermittelt ganz häufig die Besucherdaten an diese Anbieter. Also wenn du den Facebook-Like-Button einbindest, bekommt Facebook deine User-Daten. Wenn du Google Fonts normal einbindest, bekommt Google über den Weg halt deine Daten. YouTube-Video klassisch eingebunden, bekommt YouTube, Google auch die Daten. Das heißt, immer wenn man Fremdcode einbindet, muss man sich die Frage stellen, fließen da Daten retour? Dann muss man den Datenstrom kappen oder die Einwilligung der Betroffenen einholen. Für die meisten der genannten Beispiele, Facebook-Like-Button, YouTube-Videos, Google Fonts, gibt es alle ganz einfach technische Möglichkeiten, die Sachen trotzdem zu nutzen und den Datenstrom zu kappen. Google Fonts zum Beispiel kannst du so einbinden, dass es erst auf deinen Webserver lädt und dann an die Besucher übermittelt wird, dann kappst du den Datenstrom. YouTube gibt es auch eine Möglichkeit, die Videos so einzubinden, dass kein Datenstrom stattfindet. Facebook-Like-Button gibt es Code, den du so einbinden kannst, dass der Datenfluss gestoppt wird und der Nutzer klickt einmal drauf und dann findet der Datenstrom statt. Also da gibt es für die allermeisten Themen gibt es datenschutzkonforme Einbindungsmöglichkeiten. Das hat sich bei vielen Webentwicklern noch nicht so richtig rumgesprochen. Also ich hoffe da auch auf die Agenturen, die dann irgendwann dieses Basiswissen auch an die Entwickler weitergeben und die Seiten ihrer Kunden da richtig aufbauen.
Gut, also wir merken ein richtig fundiges Thema. Unser erster konkreter Fall, lass uns doch mal weiter rücken. In Berlin gab es ja auch irgendwie eine etwas spannende Geschichte.
Ja, um Delivery Hero. Die Landesdatenschutzbeauftragte hier in Berlin, Frau Smolczyk, war sehr aktiv mit ihrer Behörde, hat da in zwei Fällen wirklich auch Maßstäbe gesetzt, was so die Bußgeldhöhe in Deutschland angeht. Der eine Fall war Delivery Hero. 200.000 Euro ist auch rechtskräftig geworden, ist in der übernommen worden und der neue Investor hat wohl entschieden, dann nicht gegen vorzugehen, gegen das Bußgeld. Was kann man aus dem Bußgeld lernen? Was ist da passiert? Das Unternehmen hat einfach auf betroffenen Anfragen, so heißt es, einfach nicht reagiert. Also Leute haben gesagt, die Daten sind falsch oder gib mir Auskunft, was hast du über mich gespeichert und dergleichen. Und die sind wohl nicht oder nicht in der vorgesehenen Frist oder nicht korrekt beantwortet worden. Und da sind ganz viele Fälle bei der Aufsichtsbehörde aufgeschlagen. Also Learning, hab Prozesse im Haus, dass wenn Betroffene anfragen und ihre Rechte nach der DSGVO geltend machen, dass dort Prozesse im Haus vorhanden sind, die eine zeitgerechte und den Empfehlungen der Aufsichtsbehörden entsprechende Beauskunftung oder Beantwortung dieser Begehren sicherstellt. Fast trivial, das zu sagen, aber wenn man in die Unternehmenswirklichkeit hineinschaut, dann ist es so trivial nicht. Viele Unternehmen haben vielleicht dann doch diese Prozesse noch nicht. Und hier hat es eben ein Unternehmen getroffen, das dann da das Bußgeld auf sich zog.
Naja, ich meine, ich finde das schon relevant, das mal zu sagen. Insofern, man hat ja manchmal so Akteure, die sagen, ach komm, hier, die Suppe wird heißer gekocht als gegessen. Da kommen immer irgendwelche Wichtigtuer, haben jetzt gemerkt, sie haben da Rechte und dann drohen die immer uns irgendwie bei einer Behörde anzuzeigen, da passiert doch nichts. Also doch, da passiert was. Und das sind Nutzerrechte, die man erfüllen sollte.
Richtig, ja. Und wenn man es nicht macht, kann es halt teuer werden. Ob man jetzt 200.000 Euro in dem Fall für teuer hält oder nicht, das überlasse ich jedem Einzelnen. Aber ich sag mal, es geht halt los, ja. Und dann das Bußgeldmodell vorhin vorgestellt. Und warum ich auch diesen Fall rausgenommen hatte, um zu zeigen, die gucken sich halt die Standardthemen an, ja. Und das kleine Einmaleins. Und da haben Betroffene Rechte und da steht in dem Gesetz, wann ich denen in welcher Frist was zur Verfügung stellen muss. Und das mache ich nicht. Ja, okay, dann verstoße ich gegen das kleine Einmaleins. Das wollte ich auch, also das war der Grund, warum ich den Fall auch mitgebracht hatte, um zu zeigen, es geht jetzt nicht um die abgefahrenen Elfenbeinturmprobleme von irgendwelchen Juristen, sondern es geht wirklich hier um die Standardthemen.
So, was war das Zweite, wo wir Berlin am auch zugeschlagen haben?
Berlin jetzt kürzlich, Deutsche Wohnen, 14,5 Millionen Euro. Berlin und Wohnungsbau, ja, da anderes Thema wahrscheinlich. Was kann man aus dem Fall lernen? Was ist da vorgeworfen worden? Fall noch nicht rechtskräftig. Ich nehme an, dass man da auch gegen vorgehen wird. Also ich möchte fast ein bisschen weg von der Deutschen Wohnen hier wegführen, eher so ins Abstrakte. Was vorgeworfen wird, ist, dass das Unternehmen alle Daten gespeichert hat von Mietinteressenten, von Anfragenden und dergleichen. So habe ich den Sachverhalt verstanden. Und dann eine Software eingesetzt hat, die gar nicht strukturell einzelne Datenbestände dort rauslöschen konnte. Also hast dich für eine Wohnung beworben, hast eine Bonitätsinformation abgegeben und die fand da nie wieder den Weg dann da quasi raus. So habe ich den Sachverhalt verstanden. Dafür gab es 14,5 Millionen Euro. Ich habe jetzt auch schon andere Anwälte gelesen, die sagten, ja, das musste gespeichert werden, weil revisionssichere Archivierung und so weiter. Ja, das Finanzamt verlangt ja eine gewisse Grunddokumentation. Da wird sicherlich zu Streit kommen und da wird sicherlich vor die Gerichte geben, ne, zu dieser Frage. Was man aber daraus lernen kann, ist, dass man sich mit der Frage, welche Daten speichere ich in meinen Systemen und wie gut ist das Zeug dokumentiert, das war diese zweite Säule vorhin aus dem Tempel, Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, dass man sich damit beschäftigen muss. Ja? Dass man sagen muss, welche Daten speichere ich, welche Daten brauche ich tatsächlich, brauche ich für mein Geschäft, brauche ich vielleicht für die Finanzverwaltung und welche Daten brauche ich gar nicht mehr und dann auch entsprechende Löschfunktionalität in der Software bereithalten muss. Das ist das Thema, warum ich diesen Fall so spannend finde, weil da ist auch die Erfahrung in der Praxis, dass man da häufig mit veralteter Datenbanktechnik arbeitet und teils dann gar nicht löschen kann. Also das Argument der Speicherung für die Finanzverwaltung ist ein bisschen vorgeschoben quasi, weil das eigentliche Argument ist gar nicht die Finanzverwaltung, sondern weil man noch mit Softwaresystemen arbeitet, die diese Löschfunktionalität gar nicht technisch bieten. Und Unternehmen, die dieses Thema haben, seien gewarnt quasi, es ist ein anderes Thema des kleinen Einmaleins, diese technische Funktionalität zur Verfügung zu stellen. Weiß ich auch aus der Erfahrung von vielen Unternehmen, da ist natürlich auch großer Nachholbedarf, auch bei vielen Häusern, der angeschoben wurde, der Geld und Zeit kostet, bis man da etwas zeitgerechtere IT-Systeme dann auch dort installiert hat.
Gut, wir hatten also Webseitentracking als Thema bisher, Nichtbeantwortung von betroffenen Anfragen und Speicherung von Kundendaten oder Nutzerdaten.
Und Löschfunktionalität, ja.
Genau, hast du noch was, sozusagen ein letztes, vielleicht können wir auch mal so ein bisschen in Security Sicherheitsthemen reingehen. Also ich weiß, ich habe verfolgt, du hast mir erzählt, in Baden-Württemberg tat sich auch noch ein bisschen was.
So, liebe Hörer, für heute sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Wenn euch das Thema aber noch weiter interessiert, habt ihr die Möglichkeit, euch auf Patreon extra lange Podcasts von uns zu besorgen. Also quasi jeweils einen Director's Cut, der noch einmal 10-20% länger ist und dementsprechend mehr Inhalt bietet. Patreon schreibt sich wieder Patron, nur mit E dazwischen, also Patreon. Und unter patreon.com/dekompakt könnt ihr euch für monatlich ein paar Taler besagte extra lange Podcasts klicken. Dort ist dann übrigens auch keine Werbung enthalten, sondern diese wird ans Ende geschnitten und auch sonst kommt ihr in den Genuss unterschiedlicher Extra-Inhalte wie unser Recherchematerial, die Teilnahme an all unseren Gewinnspielen und. Uns freut es natürlich sehr, wenn wir euch für diese Bonusinhalte begeistern können. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und auf bald.